Wir werden es nie schaffen, zu jedem Kind die gleiche Beziehung zu haben. Mhm. Und dazu haben wir zu viele. Müssen nicht immer da sein. Und ich finde auch, wir müssen nicht immer alles lösen. Man ist einfach ja trotzdem unterschiedlich. Der eine kann das besser, der andere das besser. Und es bringt uns alle im Leben ja keinen Meter weiter, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, die andere Voraussetzungen haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Baseline Schule im Gespräch. Mein Name ist Alex Putzier. Wir blicken heute auf ein Thema, das aktueller und dringlicher kaum sein könnte: die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Gerade erst zeigen die Daten der COPSI-Studie 2025, es geht jungen Menschen heute schlechter als vor der Pandemie. 22% der jungen Menschen in Deutschland klagen über psychische Belastung. Sie berichten von geminderter Lebensqualität und besonders bei Mädchen steigen die Angst- und Depressionsraten rapide an. Die Weltlage verunsichert. Und oft ist das Fass bereits so voll, dass der tägliche Druck im System Schule es zum Überlaufen bringt. Genau hier setzt mein heutiger Gast an. Ich freue mich sehr auf Matthias Zeitler. Er ist Lehrkraft, Podcaster, Moderator und eben Autor und veröffentlicht im Februar 2026 sein neues Buch »Wenn Schule stresst, so hilfst du deinem Kind bei Leistungsdruck, Ängsten und zu hohen Erwartungen«. Wir wollen heute wissen, wie können wir unsere Kinder in diesen krisenhaften Zeiten stabilisieren? Matthias, schön, dass du da bist.
Danke dir für die Einladung, lieber Alex.
Bevor wir jetzt tief in die Materie einsteigen, was war denn so der konkrete Moment oder der Auslöser, als du gesagt hast, boah, zu diesem Thema möchtest und musst du unbedingt ein Buch schreiben?
Warum ich dieses Buch geschrieben habe? Also ich merke das ja nicht nur als Lehrkraft, wie gestresst und welchen psychischen Belastungen auch immer mehr, finde ich, Jugendliche auch ausgesetzt sind. Ich meine, ich glaube, wir beide kriegen das ja im Schulsystem immer wieder auch mal mit Absentismus und ja, all den Folgen, die sowas auch haben kann. Es ist schon auch unfassbar krass, wie sehr ein Grundschulkind, in dem Fall auch unsere Tochter, auch gestresst sein kann und sich selbst so einen immensen Druck macht vor Arbeiten. Und da habe ich gedacht, da muss ich mal ein Buch schreiben.
Mhm. Also so, man merkt diese Perspektive, die du jetzt auch eingenommen hast, nämlich die Vaterperspektive sehr stark, auch wenn man das Buch liest. Also auf der einen Seite Matthias Zeitler als Lehrkraft, als erfahrene Lehrkraft. Und auf der anderen Seite aber auch Matthias Zeitler als Papa. Ja, in deinem Buch geht es auch um Elterntypen. Wie würdest du denn dich als Elterntyp beschreiben?
Ich glaube, was wir als Eltern einfordern, ist schon so eine gewisse Arbeitsmoral einfach. Also Aufgaben müssen einfach auch erledigt werden und gleichzeitig Hausaufgaben sind wir nicht so der große Fan von, die müssen halt gemacht werden. Wir sind immer sehr froh, wenn die einfach schon in der Schule erledigt werden. Und was mir am allerwichtigsten ist, ist, dass meine Tochter, und das hat sie schon begriffen, mit jeder Note nach Hause kommen kann. Mhm. Also die hat begriffen, so hat sie mich sogar mal zitiert, dass mir Noten echt pupsegal sind.
Mhm. Waren die dir von Anfang an pupsegal oder hast du das erstmal in deiner Rolle auch lernen müssen?
Nee, die waren mir tatsächlich von Anfang an egal, weil sie mir eigentlich schon fast als Lehrer auch egal sind. Mhm. Also auch dann, wenn Schüler immer fragen, ja, auf welcher Note stehe ich denn? Keine Ahnung, ne? Also lass mich mal die Frage anders stellen. Lernst du denn gerne? Wie geht's dir? Bist du dabei? Das sind die viel wichtigeren Fragen, als auf welcher Note stehe ich. Mhm. Und ja, ich hatte mal so ein Gespräch mitbekommen von meiner Tochter mit einer Freundin und da ging es um Noten und dann hat meine Tochter eben gesagt so, ja, ich darf bei meinen Eltern mit jeder Note nach Hause kommen. Echt? Auch mit einer 6? Ja, mit jeder. Aber dann bleibst du doch sitzen. Ja, das ist doch dann erstmal legal und mit einer schlechten Note bleibe ich außerdem nicht sitzen. Mhm. Und ich dachte mir, well done.
Mhm. Schön. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, Matthias, ich muss das erstmal lernen. Ich finde, man kommt ja selbst aus so einem, man hat ja jahrelang das Schulsystem besucht als Schüler oder Schülerin und hat auch eine gewisse Prägung von zu Hause. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass, ja, also ich, mein Vater, glaube ich, eine sehr starke Leistungsperspektive hatte. Dementsprechend haben natürlich Noten auch eine große Rolle gespielt. Und jetzt musste ich quasi in meiner Vaterrolle auch erstmal lernen, den Druck rauszunehmen, ne? Indem ich eben sage, so, es ist überhaupt nicht wichtig, welche Note da nachher steht, sondern du musst dich am Ende fragen, so, was hast du gegeben? Ne? Also hast du dich angestrengt, hast du dir Mühe gegeben? So, bist du mit dir eigentlich zufrieden? So, das ist so genau die entscheidende Frage.
Also jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dass unsere Tochter größtenteils echt sehr gute Noten nach Hause bringt, aber dann auch mal eine 3 oder eine 4. Und das Wichtigste ist, und das finde ich so schön, dass sie es uns trotzdem erzählt. So, und das muss doch die Basis sein. Und deshalb sind mir die Noten insofern dann auch egal, weil sie ja nicht die Anstrengung zeigen. Und wenn ich mit meiner Tochter Diktat übe und sie hat da, keine Ahnung, 25 Fehler drin und sie schreibt dann das Diktat in der Schule als Arbeit und hat dann nur noch die Hälfte der Fehler und bekommt dann trotzdem nur in Anführungszeichen die 3, dann zeigt doch das nicht die Entwicklung von wenigen Tagen. Und dann kam sie auch nach Hause, ah, ich habe jetzt nur eine 3 und so weiter. Und sage, ey, aber jetzt guck mal an. Die Worte, die wir geübt haben, hast du jetzt richtig geschrieben. Das ist doch die Leistung.
Ja, da sprechen wir nachher mal drüber noch ausführlicher in deinem Buch. Du beschreibst auch immer wieder, dass wir einen neuen Leistungsbegriff eigentlich brauchen, ne? Und auch einen Erfolgsbegriff. Lass uns da später nochmal drüber reden. Noch ganz kurz bei den Noten bleiben. Mir fällt da gerade ein, ich weiß nicht, ob du in deinem Klassenzimmer auch so Plakate hängen hast oder so Poster, wo so verschiedene Sprüche draufstehen. Oft oder viele finden sich da jetzt sicherlich wieder. Gibt es auch den Spruch, du bist mehr als deine Note. So, wo kommt denn das eigentlich her? Also warum glauben wir Lehrkräfte denn, dass es wichtig ist, diesen Spruch ins Klassenzimmer zu hängen?
Ich glaube, weil, also die Lehrkräfte, die diesen Spruch im Klassenzimmer hängen, haben wahrscheinlich eben begriffen, dass die Note eben nicht alles ist und dass da noch viel, viel mehr mit dazugehört, dass es eine Momentaufnahme ist. Und warum wir das hinhängen, ist dann gleichzeitig ja wiederum die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, die ja dann oftmals eine Note einfordern. Eben, auf was stehe ich denn jetzt? Was muss ich tun, damit ich nochmal die und die Note bekomme? Also die haben gelernt, irgendetwas tun zu müssen, damit, nur damit sie eine gute Note haben. Egal, ob das dann sinnvolles Lernen war oder nicht, ob das ein sinnvolles Referat ist oder nicht. Hauptsache, sie haben diese eine Note. Und mit effektivem, wirklichem Lernen hat das ja nicht wirklich so viel zu tun.
So könnte es auch sein, dass es vielleicht so ein bisschen daher kommt, dass wir so uns berufen fühlen, es ihnen so bewusst machen zu müssen, weil es zu Hause zu wenig thematisiert wird. Also hast du das Gefühl, dass zu Hause eigentlich mehr darüber gesprochen werden müsste, welchen Stellenwert Noten tatsächlich haben sollten oder wie man mit Noten umgehen sollte, um das Kind auch zu unterstützen und zu stärken?
Ja, also teils. Ich habe so das Gefühl, dass da sich auch was tut. Es gibt schon auch die, sage ich jetzt mal, Elternhäuser, die da viel dafür tun, eben nicht nur die Note zu sehen, sondern auch zu gucken, okay, wie geht's denn dem Kind und wie können wir da dran arbeiten? Und gleichzeitig gibt's natürlich auch die Elternhäuser, die sagen, ja, du musst da unbedingt eine gute Note schreiben und da ist schon eine 3 eine schlechte Note und so. Und wo ich mir dann denke, Alter, ich habe als Schüler selber fast nur 3er gehabt. Ich finde eine 3 immer noch eine passable Note.
Und das liegt sicherlich auch daran, dass Eltern selbst so stark durch dieses System, ne, so geprägt wurden. Ja.
Also das, absolut.
Da sprichst du ja auch von dieser Leistungspresse. Was meinst du denn damit im Buch eigentlich, wenn du von dieser Leistungspresse sprichst?
Naja, also das eine, das, was du noch angesprochen hast, ist ja, man hat so die eigene Erwartungshaltung, das eigene Schulsystem noch im, oder die eigene Schulzeit noch so im Nacken. Und im Zweifel möchte man es natürlich so haben, dass es die Kinder noch besser haben als man selbst. Das ist ja oftmals die Erwartungshaltung. Und dann sind wir bei dieser Leistungsdruckpresse, von der ich da spreche. Ich habe so gemerkt, dass der Druck, den Jugendliche oder Kinder und Jugendliche spüren, der kommt von verschiedenen Seiten. Mal mehr, mal weniger gleichzeitig. Das eine sind eben die Eltern mit ihren Erwartungshaltungen, die sie mehr oder weniger bewusst und sicherlich auch nicht böse meinen, auf das Kind übertragen. Dann haben wir die Gesellschaft, wir haben die Medien, wir haben die Schule als Gesamtkonstrukt mit all ihren Noten, Lehrkräften etc., Freunde, all das. Das drückt so von oben, von der Seite. Ich habe mir das vorgestellt wie so eine Apfelsaftpresse. Also ein Apfel, gehen wir in die Presse rein, drücken von allen Seiten. Unten kommt natürlich ein toller Saft raus, aber zurück bleibt diese leere Schale, Hülle. Und ich glaube, so fühlen sich Jugendliche auch ganz oft. Natürlich können wir da von oben drücken, von der Seite drücken. Da kommt unten auch bei was rum. Aber wenn der Effekt ist, dass jeder fünfte Jugendliche dann als leere Hülle zurückbleibt, dann kann das ja wohl nicht das richtige System sein.
Ja, und viele Schülerinnen, die haben dann auch das Gefühl, dass sozusagen ihr Wert so durch ihre Schule, durch die schulische Leistung aber bestimmt wird. Wie können denn Eltern ihren Kindern da ein anderes Gefühl vermitteln? Was kannst du ihnen da als Impulse, als wertvolle Impulse mitgeben?
Mal wegzugucken von der Note und zu gucken, was hast du denn da wirklich geleistet? Also wie viel Aufwand hast du denn, also wie viel Arbeitsaufwand hast du denn zum Beispiel reingesteckt? So egal, was hinten bei rumkommt, das ist doch die eigentliche Leistung. Aber auch zu gucken, gar nicht so sehr immer nur auf diesen Stoff, sondern hey, was bist denn du für ein Mensch eigentlich? Mhm. Also zum Beispiel, ich liebe meine Abschlussklasse so sehr, weil die so krass tolle Menschen sind. Mhm. Also die Noten sind mir da insofern pupsegal, sondern ich gehe da jeden Tag gerne rein, weil es so krass coole Menschen sind. Ich könnte da jetzt noch ewig was erzählen, aber es wird datenschutzrechtlich schwierig. also das zu gucken und ja, auf den Prozess zu schauen. Was bist du für ein Lerntyp auch? Und dann auch zu zeigen, schau mal, die Schule will dich da teilweise in ein System reinpressen und auch in ein Lernschema reinpressen, das gerade gar nicht so gut zu dir passt. Mhm. Und jetzt sind die Eltern gefragt, und das können am besten die Eltern tun, die haben den größten Impact immer noch auf die Kinder und nicht wir Lehrkräfte. Was ist die eigentliche Leidenschaft dieses Kindes? Wohin soll es denn mal gehen? Sind die super kreativ? Kreativität ist nicht das, was in Schule abgefragt wird, leider. Mhm. Und gefordert wird, immer noch nicht. So, dann muss ich gucken, dass ich dieses Kind dahingehend irgendwie fördere, damit die eine Leidenschaft entwickeln. Boah, krass, hier bin ich wirksam.
Also du hast ja auch den Aladdin Elmar Falani zitiert. Der hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass nicht jedes Kind für die Institution Schule gemacht ist. Ich habe jetzt so
Und er hat das so gesagt, mhm. weil er ja auch sagt, es ist nicht für Kinder gemacht, weil das System oder die Institutionsschule eigentlich darauf ausgelegt ist, dass Kinder scheitern und wie sie einsortieren können. Das ist natürlich überhaupt nicht kindgerecht.
Nee, ist auch eine krasse Aussage, ne? Aber da wird schon was Wahres dran sein. Jetzt habe ich so ein bisschen gerade einen Mann im Ohr, der mir sagt, so ja, du Alex als Lehrkraft, du würdest so gerne ja auch wirklich dann jeden Schüler so sehen können wollen, ne, mit seinen Talenten, was er jetzt braucht. Und das andere Männchen beim Ohr sagt mir, Alex, du hast dafür überhaupt gar keine Zeit, ne? Ich fühle mich ja oft wie so ein Getriebener, weil ich irgendwie den Bildungsplan erfüllen muss, weil ich eine Klasse habe, in der 29, 30 Kinder sitzen. Wie soll ich in diesem System denn das erfüllen können, diesen Kindern so gerecht zu werden? Also ich finde das extrem schwierig, richtig schwierig. Da müsste man bestimmte Forderungen stellen und da müsste sich wirklich Schule verändern, damit man wirklich diesen Bedürfnissen auch gerecht werden könnte, finde ich. Also ich bräuchte viel kleinere Klassen zum Beispiel. Auch wenn der Einflussfaktor nach Hattie gar nicht so groß ist. Also ich merke schon den Unterschied, wenn ich in kleineren Klassen bin, dass ich mehr Zeit habe, mich den einzelnen Kindern auch zu widmen, ne? So, also meinem pädagogischen, effektvollen Handeln. Dafür hat das schon wirklich einen großen Effekt einfach. Das spüre ich.
Total, ja. Aber ich glaube, wovon wir uns auch frei machen dürfen, ist, wir werden es nie schaffen, zu jedem Kind die gleiche Beziehung zu haben. Und dazu haben wir zu viele. Aber ein Angebot zu machen, Räume zu öffnen dafür, glaube ich, ist total wichtig. Und ich habe momentan ja, wie gesagt, eine Abschlussklasse und wir haben mit der Abschlussklasse ein neues Konzept entwickelt. Oder was heißt, nee, eigentlich nicht entwickelt. Wir haben es adaptiert von der Alemannenschule in Wutöschingen. Und wir machen keinen Unterricht mehr tatsächlich. Wir machen Inputphasen, die sind im Vergleich zu Wutöschingen bei uns verpflichtend. Und dann legen die alleine los oder in Gruppen oder sie bleiben nochmal bei uns und wir erklären nochmal. Und allein das plus ein Graduierungssystem und die Möglichkeit, sich selbst zu regulieren innerhalb des Raumes oder Gebäudes. Also du darfst rausgehen, du darfst auf dem Sofa lernen, du darfst gemütlich irgendwo am Boden lernen, du darfst dich abschotten mitten im Lernbüro, whatever. Das hilft schon, finde ich, um Stress regulieren zu können, zusätzlich noch frei entscheiden zu dürfen, okay, will ich jetzt direkt mit Deutsch anfangen oder mache ich ein Nebenfach bei mir zum Beispiel jetzt in dem Fall. Und das Schöne ist, was ich so merke, ich bekomme oftmals noch viel mehr mit als in einem klassischen, ich sage jetzt mal Frontalunterricht, weil ich viel mehr mitbekomme, wer driftet mir gerade ab.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist gerade das, was vielen Angst macht, ne, dass sie das dann nicht mehr mitkriegen, weil man so viele Schauplätze plötzlich hat. Also
ja, ne? Also es ist krass auch anstrengend als Lehrkraft, klar, weil also ne, die, wenn die frei entscheiden dürfen, dann bin ich gerade mal bei einer Einleitung für einen Deutschtext und eine Minute später fragt mich jemand, was ist jetzt nochmal hier brutto netto und dann wieder jemand Sozialversicherung, haben Sie da nochmal ganz kurz was für mich? So, aber jeder schafft was und im Gegenteil, die, die eben jetzt nichts machen, fallen viel mehr auf. Und dann kann ich da in das Gespräch gehen und meine Lieblingsfrage stellen, was brauchst du gerade?
Wichtige Frage. Das ist in meinen Augen die allerwichtigste Frage, die wir immer wieder stellen müssen. Ja. Lass uns mal kurz von der Lehrerperspektive weg zu der Elternperspektive. Warum ich das machen möchte ist, also dein Buch richtet sich ja sehr stark an Eltern. Ja, also wir haben diese Auffälligkeit, ich habe das vorhin schon gesagt, COPSI-Studie 2025, im Grunde um 5 bis 6 Kinder in jeder Schulklasse sind psychisch belastet, wenn man das mal so überträgt. Und das ist natürlich auch Thema zu Hause und wir müssen da irgendwie zusammenarbeiten mit den Eltern. Und man muss Eltern irgendwie einen Ratgeber an die Hand geben oder sie befähigen, auch da vernünftig mit ihren Kindern umgehen zu können. Und das versuchst du ja auch mit deinem Buch. Es soll ja eine Hilfe sein für Eltern, die eigene Haltung zu überdenken und wenn notwendig auch zu ändern. Du veranschaulichst das auch an so typischen Sätzen. Ich habe diese Sätze selbst als Schüler auch gehört. Also zum Beispiel so Sätzen wie du lernst fürs Leben, der dann zu Hause mal schnell fällt oder andere Kinder wären froh, wenn sie in die Schule gehen dürften. Das sind Sätze, die immer so sehr von oben herab formuliert werden. Was sind denn die Sätze, die du dir zu Hause in dem Dialog zwischen Eltern und Kind wünschen würdest, damit es den Kindern besser geht, damit sie sich wohler fühlen?
Ja, alle Sätze, die mehr auf Augenhöhe sind tatsächlich einfach, ne? Das Problem an den Sätzen ist ja, die liefern nicht wirklich eine echte Antwort, ne? Die fördern den Druck noch mehr, die sind auch viel zu abstrakt, ja? Also, andere Kinder wären froh, ja, ich bin aber nicht andere Kinder, mir geht's halt gerade scheiße. Ja? Ich habe Angst vor dem Lehrer oder vor der Arbeit, vor dem Fach, was auch immer. Und dann sind wir wieder bei dem Satz, okay, was brauchst du? Aber um da hinzukommen, kann ich auch erstmal spiegeln, hey, ich sehe gerade oder ich nehme gerade wahr, das. Das ist nämlich weniger vorwurfsvoll. Ich mache das übrigens auch in der Klasse. Wenn ich merke, die sind zu laut oder die kommen nicht in die Arbeitsphase rein, was auch immer, kann ich die natürlich ankäsen. Ich kann aber auch einfach erstmal nur sagen, pass mal auf, ich nehme gerade wahr, dass du dich gerade nicht drauf einlassen kannst. Und dann kommt ja meistens schon die Reaktion, ja, stimmt, weil oder so, ja. So, und dann, okay, was brauchst du denn, damit du dich drauf einlassen kannst? So, das Spannende ist jetzt, manche, je älter die Schülerinnen und Schüler sind, desto mehr haben die selber eine Idee davon, was sie jetzt bräuchten. Manche sagen dann zum Beispiel, boah, ich muss mich gerade bewegen. Herr Zeitler, ich muss nicht auf die Toilette, aber ich muss mal hier einmal im Kreis am Flur laufen. Ja, mach. Oder frische Luft schnappen, was auch immer. Und jetzt wäre es aber cool, wenn die noch nicht so alt sind, wenn wir Eltern dann eine Idee davon haben. Aber da, also genau das halt. Pass mal auf, willst du dich ganz kurz bewegen? Brauchst du einen Tee? Sollen wir dir irgendwie, brauchst du Musik beim Lernen? Was auch immer. Magst du mal in der Badewanne lernen? Sollen wir dir das auf die Fensterscheibe schreiben? Was auch immer.
Also einfach,
dann das Ganze spielerisch anzugehen.
Also so einfach auch viel stärker nach den Bedürfnissen des Kindes zu schauen, ne?
Ja, und dabei ist mir immer wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass wir jeden Wunsch erfüllen.
Mhm.
Ja, sondern tief graben und zu gucken, ist das jetzt wirklich das Bedürfnis?
Mhm.
Ja, weil, was brauchst du gerade? Ja, ich will gerade gar nichts machen. Dann ist das Bedürfnis ja eher vielleicht Ruhe. Zum Beispiel könnte ja sein.
Mhm.
Ich kann mich gerade nicht drauf einlassen, weil, ja, warum denn? Vielleicht bist du gerade noch viel zu angespannt. Vielleicht ist irgendwas vorgefallen in der Schule, wo wir erstmal vielleicht nochmal klären müssen. Irgendwie ein Streit oder so. Ne? Und der sitzt gerade so tief, dass man das erstmal vielleicht aufarbeiten muss oder sich auskotzen muss, wie auch immer.
Es braucht eigentlich wahrscheinlich erstmal so ein sokratisches Gespräch irgendwie. Da denke ich gerade dran, ne? Dass du so erstmal so
ja.
guckst, wo ist denn jetzt der Kern eigentlich vergraben? Und eigentlich, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, darüber nachzudenken, dann kommst du selbst auch dahin irgendwie, ne? Da eine Hilfe zu sein. Tempo rausnehmen und dann zu schauen und zu fragen, so wirklich sich die Zeit zu nehmen für das Kind. Sag du doch mal, überleg du doch mal, was brauchst du denn jetzt eigentlich gerade?
Ja.
Und dann die Geduld zu haben, also abzuwarten, ne? Was da jetzt auch für eine Antwort kommt. Das, so verstehe ich das, was du da erzählst gerade.
Ja, und ein anderer Punkt ist ja noch, die Eltern meinen immer, wenn die Schüler nach Hause kommen, dass dann die Hausaufgaben ja nochmal gemacht werden müssen. Und zwar sofort, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, jetzt ist ja so ein Schultag wie ein Arbeitstag bei uns Erwachsenen. Und jetzt stellen wir uns doch mal bitte vor, wir kommen nach Hause und würden jetzt von uns selber verlangen, jetzt müssen wir sofort weiterarbeiten. Ich glaube, die wenigsten hätten wirklich Bock drauf. Genauso geht es doch den Kindern und Jugendlichen auch.
Ich denke gerade, Matthias, ich denke jetzt gerade an die Eltern, die jetzt zuhören und sagen, das klingt alles richtig schön und gut, aber ich bin selbst so in einer Drucksituation, ich habe überhaupt nicht die Kapazität. Wie können denn solche Eltern auch eine Haltung schaffen, die für das Kind förderlich ist?
Als erstes ist mir gerade eingefallen, genau das mal zu kommunizieren. Hey, ich würde dir gerade super gern helfen wollen mit den Hausaufgaben, weil wir kennen das. Mama, Papa, ihr müsst mir jetzt helfen. Ja, aber gerade haben wir selber gar keinen Kopf dafür und sind dann super angespannt und dann kann das ja nur eskalieren. Und dann also kommunizieren, pass mal auf, mir geht's gerade wie dir gestern, als du nach Hause gekommen bist, kannst du dich erinnern, ja, jetzt sich das angefühlt, ja, ne, und so geht's mir jetzt auch. Ich kann mich gerade nicht drauf einlassen, weil ich habe den Kopf so voll. Aber ich verspreche dir, wir machen das heute noch, aber gib mir Zeit, wie auch immer. Also da selber den Druck rauszunehmen, immer da sein zu müssen. Wir müssen nicht immer da sein. Und ich finde auch, wir müssen nicht immer alles lösen. So, und wir müssen auch nicht immer alles perfekt machen. Und um ehrlich zu sein, würde ich mir viel mehr wünschen, dass Eltern rückmelden, Herr Zeitler, haben wir heute nicht geschafft, weil es war noch Fußballtraining und bevor wir uns hier die Köpfe einschlagen, wie auch immer, konnten wir das heute nicht machen. Würde ich mir viel mehr wünschen von Eltern und gleichzeitig Lehrkräfte, die das auch einfordern und auch akzeptieren können.
Eine ehrlichere Kommunikation.
Ja.
Was du gerade gesagt hast, ich will nochmal kurz darauf zurückkommen. Du hast eben gesagt, die Eltern müssten darüber sprechen, wie sie sich gerade fühlen und vielleicht gibt es dann einen Link zu einem Gefühl, was das Kind am Tag vorher oder so gehabt hat. Das ist ja auch so ein Wunsch, der auch in deinem Buch deutlich wird, ne? Dass man so mehr über seine Gefühle auch sprechen sollte.
Ja.
Das finde ich, das ist eigentlich etwas, was sich doch gut umsetzen lässt in jedem Haus, oder? Dass man über seine Gefühle einfach mehr spricht.
Ja, und gleichzeitig weiß ich natürlich, wie schwierig das ist. Ne? Man schafft das auch nicht immer. Und auch da wieder, das muss ja auch nicht jedes Mal perfekt sein. Und man macht sich damit ja gefühlt auch so ein bisschen angreifbar oder verletzlich, ne? Und welcher Erwachsene möchte das denn, wenn wir doch damals als Erwachsene eigentlich gelernt haben, gerade auch wir Männer, ne? Ja, du musst stark sein und Männer, die weinen, Weicheier und so weiter, ne? Das gibt's ja alles immer noch. Und davon, glaube ich, dürfen wir uns einfach mal auch verabschieden und sagen, nee, müssen nicht immer stark sein. Wir müssen nicht immer alles schaffen.
Bleiben wir noch ganz kurz in dem Elternhaus. Also ich weiß nicht, ob du das auch merkst, aber es ist irgendwie auch natürlich, dass wenn man mehrere Kinder hat, die Kinder sich untereinander auch vergleichen. Und dieses sich vergleichen mit anderen, das kann aber natürlich auch zu Irritationen und zu Drucksituationen führen zu Hause. Gerade wenn es dann wieder um Leistung geht. Für die Mutter oder den Vater, die uns jetzt hier zuhören, die die Situation ständig zu Hause haben, die jetzt dein Buch noch nicht gelesen haben. Wie sollten die denn in so einer Situation, mit so einer Situation am besten umgehen? Oder wie können wir das auflösen, dieses sich ständig vergleichen in Bezug auf Leistung?
Ja, und das ist natürlich ultra schwierig, weil wir das alle tun, ja, auch wir Erwachsenen, ja. Aber immer klar zu machen, also genau das auch wieder zu kommunizieren, pass mal auf, man hat einfach verschiedene Lernvoraussetzungen. Jetzt, wenn wir mal bei Geschwistern sind, man ist einfach ja trotzdem unterschiedlich. Der eine kann das besser, der andere das besser. Und es bringt uns alle im Leben ja keinen Meter weiter, wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, die andere Voraussetzungen haben. Mhm. So. Was halt was bringen kann und wo Vergleiche in Ordnung sind, ich kann mich immer mit mir selbst vergleichen. Also was habe ich noch vor einem halben Jahr nicht geschafft zum Beispiel? Was schaffe ich jetzt aber dafür heute? Oder andersrum kann es ja auch sein. Warum bin ich jetzt auf einmal schlechter in, ich nehme jetzt mal Mathe, vom halben Jahr lief es doch noch gut. So, und das kann natürlich jetzt verschiedene Ursachen haben, aber das bringt was. Aber dann zu sagen, ja, aber Person XY, egal ob Geschwister oder Freunde, ist doch viel besser. Ja, aber weißt du, wie hart die trainieren? Vielleicht haben die da mehr Bock drauf. Vielleicht liegt der Schwester jetzt Mathe viel mehr. So, ich bin meine eigene Projektionsfläche. Ich muss gucken, dass es mir gut geht, was ich leisten kann.
Und dass man dann sozusagen sich über seinen Ist-Zustand klar wird und dann sozusagen dieses, wo will ich eigentlich hin, sich ein Ziel setzt. Und dann sprichst du in deinem Buch von diesen smarten Zielen. Was sind denn diese smarten Ziele? Also wie geht man jetzt diesen Weg von dem Ist-Stand hin zu diesen Zielen, die man für sich formuliert?
Sich erstmal auch klar darüber zu werden, welche Hürden können dann da eigentlich auch sein und wie kann ich die bewältigen. Und das kann ich mit sogenannten smarten Zielen halt ganz gut machen. Und da steht jeder Buchstabe für ein Adjektiv. Also smart ist spezifisch, also ich brauche ein konkretes Ziel. Also nicht, ich mache heute alle Deutschhausaufgaben, sondern ganz konkret, je kleinen Schritte gar nicht, desto besser. Also ich schreibe heute eine Einleitung für die Erörterung, ich schreibe drei Argumente und dann schreibe ich noch einen Schluss. So, also wirklich ganz konkret. Dann auch, also M würde für messbar stehen. Ich gehe es mal einmal kurz durch. Also S spezifisch, M messbar, A attraktiv, R realistisch und T terminiert. So, also messbar würde dann heißen, okay, wie möchte ich das dann erreichen? Attraktiv, naja, es soll schon irgendwie Spaß machen. Da sind wir jetzt ganz viel bei Lernumgebung auch. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, brauche ich eine Tasse Tee dazu, mache mir eine Klaviermusik dazu an, was auch immer ich halt brauche.
Da habe ich übrigens gesehen, dass du das auch in deinem Klassenzimmer mittlerweile so machst. Ne? Ihr habt so eine kleine Teeküche. Finde ich super.
Ja.
Finde ich richtig gut.
Ja, und dann das ist so toll. Und auch da, man muss dann so ein bisschen regulieren, wann ist ein guter Zeitpunkt, dass dieser Wasserkocher blubbert. Also wenn ich gerade für alle was erkläre, ist doof. Kam aber auch noch niemand auf die Idee. Ja. So. Okay. dann auch realistisches Ziel zu setzen. Also es bringt ja mir nichts, was ich aber super, also das ist so meine Baustelle noch, ne, mir viel zu viel vorzunehmen für einen Tag. Ja. Und T würde dann ja heißen, eben terminiert, okay, wann möchte ich das schaffen? Also das kann jetzt eine Uhrzeit sein oder heute, genau.
Okay. Kommen wir mal ganz kurz von der Teeküche zur Kaffeeküche und trinken mal ganz kurz einen Kaffee.
In meiner ganzen Zeit als Lehrkraft zieht sich schlechter Kaffee im Lehrkräftezimmer wie ein roter Faden durch meine Vita. Und was für das Lehrkräftezimmer gilt, kann in den Aufenthaltsräumen von ErzieherInnen nicht großartig anders sein. Espresso your teacher life. Auf uns warten jeden Tag eine Menge Herausforderungen, die sowohl Energie als auch innere Ruhe erfordern. Der Spezialitätenkaffee EduFuel bietet dir eine genussvolle Auszeit zur Steigerung deiner Energie und Konzentration, um einfach kurz mal auszuschalten. Er liefert dir einen Moment für dich allein oder in guter Gemeinschaft mit deinen KollegInnen. Ich biete dir einen direkt gehandelten Spezialitätenkaffee an, selbst geröstet und mit transparenter Wertschöpfungskette. Perfekt als Kaffee vor dem Unterrichtsbeginn, in der Pause oder zum Relaxen am Nachmittag. Du kannst ihn bestellen unter www.baseline-sig.de.
Ja, ich hoffe, der Kaffee hat geschmeckt und jetzt lass uns mal über die Lernumgebung sprechen. Ich habe ganz oft Eltern bei mir im Gespräch sitzen, die dann mir erzählen, so, ja, das Kind, das muss doch an seinem Tisch sitzen, das muss sich da konzentrieren können, das hat einen eigenen Arbeitsplatz und so weiter. Es gibt ja auch ganz wilde Ideen, ne, wie man lernen könnte. Da ja, gibt's auch auch diese wilden Ideen, wenn zum Teil vorgestellt in deinem Buch. Hast du da so eine, ja, mal irgendwann von einer Idee gehört, wo du sagst, boah, das klingt richtig gut, da hätte ich selbst Lust drauf, so zu lernen? Also das soll ja attraktiv sein, ne, hast du gesagt, das Lernen.
Ja, eigentlich alles, also bei mir ist es auch so, alles, was so kreativ ist und abwechselnd ist oder was es mir einfach schön macht. Also zum Beispiel hier jetzt für unsere Podcast-Aufnahme ist schon meine zweite Tasse Tee, die ich getrunken habe. So, ich brauche einen Ort, wo ich mich wohlfühlen kann. Und der kann immer gleich sein. Also bei mir ist er immer gleich. Der ist hier in meinem Büro oben. Andere brauchen Abwechslung. Die wollen, wir haben auch Schreibtische für die Kinder. Mhm. Rate, wo sie nicht lernen. So, die sind natürlich in der Küche. Also sprich im Wohnzimmer. Warum? Naja, da sind die meisten Menschen. Da ist irgendwie halt, ne, da ist Leben drin und da sind Mama und Papa vielleicht auch eher greifbar und so. So. Andere wollen gerne irgendwie, hab ich bei Caroline von St. Orsch im Buch gesehen, ne, in der Badewanne lernen. So.
Wild, ja.
Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber okay. Meine Tochter lernt ab und zu auch gerne auf dem Bauch am Boden. Mhm. So, was soll sie tun?
Und da auch wieder, ne, so der Blick für die Eltern, nicht gleich bewerten, sondern einfach erstmal beobachten und gucken, was kommt denn dabei rum. Also, ne, dass man dem auch die Chance gibt eigentlich wieder, oder?
Genau. Im Sommer hat sie sich eine Picknickdecke genommen und in den Garten gelegt, hat da gelernt. Ja, soll sie doch machen. Ein Schüler von mir setzt sich gerne unter einen Baum im Schulhof und schreibt da seine Erörterung.
Mhm. Jo. Do it. Und ich habe gelesen, eure Fenster sind ab und zu, werden gerne mal als Tafel benutzt.
Ja. Ja. Der Game Changer, wirklich.
Was sind denn da die besten Stifte für, Matthias, falls da jetzt jemand direkt einkaufen gehen will?
Es gibt bei einem einschlägigen Online-Händler Fensterstifte eingeben, fertig. Also, und ja, man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn man so penibel ist wie ich. Fenster haben so einen Silikonrand, da kriegt man die Scheiße ein bisschen schwieriger ab.
Ja. Wer macht denn bei euch dann die Fenster sauber im Anschluss?
Ich!
Du! Naja, da sieht man, was du für ein Vatertyp bist, ein sehr verständnisvoller, fürsorglicher Vater, ja, der dann im Anschluss, wenn gut gelernt wurde, die Fenster putzt. Sehr schön.
Genau, richtig.
Ja. Es gibt aber auch Zuckerbrot und Peitsche, Matthias. Also zu meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, da war das so. Und wenn ich gut gelernt habe und auch gute Leistungen erbracht habe, dann gab es immer Belohnungen. Das fand ich fantastisch. Jetzt lese ich in deinem Buch, dass es gar nicht so einen langfristigen Effekt hat, die Kinder mit solchen extrinsischen Dingen dann zu belohnen. Das hat mich echt überrascht. Warum ist das so?
Naja, also ich will niemandem seine Belohnung absprechen, ja, weil natürlich hat die einen Effekt. Das Ding ist ja nur, das auch so zitiert von Caroline von Sandor, die dann sagt, naja, es ist eher eine geschickte Manipulation. Mhm. aber es spielt da so ein bisschen darauf ab. Jetzt mal angenommen, wir belohnen mit Geld, dann muss ja, um noch besser zu werden, der Geldbetrag theoretisch immer höher werden. So, also wo fängt das an und wo hört das auf, ist immer so die Frage. Und dann mache ich ja die Sache auch immer nicht der Sache willen und um vielleicht besser zu werden wirklich, sondern ich mache sie, um diese Belohnung zu bekommen. Mhm. Also nochmal, das ist fein, dann ist die Sache halt gemacht, aber habe ich sie gemacht, um wirklich jetzt eine gute Erörterung zu schreiben und zu verstehen, keine Ahnung, was ist jetzt der Satz des Pythagoras, oder habe ich es gemacht, damit ich meine 5 Euro kassiere? Mhm. Und ich glaube, Lernen muss halt schon oder sollte halt Spaß machen und so motiviert werden, dass ich halt mehr oder weniger gerne lerne. So. Und ich weiß, dass das hier und da eine Utopie ist. Mhm. Und wir haben auch, letztendlich haben wir ein Belohnungssystem in unserer Klasse, ne? Also gerade schon gesagt, Wut Oeschingen, wir haben dieses Graduierungssystem so, und auf Stufe 3 hast du halt mehr Freiheiten als auf Stufe 1. Der Witz ist aber, wir haben das mit der Klasse zusammen erarbeitet, mit der Frage, welche Freiheiten wollt ihr und was wärt ihr bereit dafür zu tun? Letztendlich ist es ein Belohnungssystem.
Mhm. Verstehe. Jetzt nochmal die Elternperspektive. Ich sehe, also es wäre langfristig effektvoller, wenn ich zum Beispiel anstatt jetzt den 5-Euro-Schein zu überreichen, sagen würde, ich sehe, du hast es heute geschafft, 30 Minuten lang dich konzentriert mit den Vokabeln zu beschäftigen. Das finde ich toll.
Genau, also weniger zu belohnen, mehr loben tatsächlich. Mhm. Ja, und dann auch da wieder die Anstrengung zu loben. Also Verben sozusagen hervorzukehren, also die Anstrengung zu sehen. Ich sehe, du hast dich total bemüht, obwohl du krank warst. Guck mal, wie viel du nachgeholt hast, obwohl du jetzt eine Woche irgendwie im Bett lagst und so. Ja. Das, glaube ich, ist wesentlich effektvoller, weil die Kinder dann merken, ah krass, ich bin ja, also würden sie so nicht sagen, ne? Aber so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu haben, boah krass, das habe ich gemacht. Ich habe das gemacht.
Das ist ja total schön, ist, ne?
Ja, ganz oft, wenn wir Kinder loben, die glauben das einem ja oftmals gar nicht mehr, weil sie es nicht gewohnt sind, gelobt zu werden. Mhm. Also, wenn eine Schülerin sagt so, echt, ist das richtig? Ja. Du hast da so viele tolle Sachen in deine Gedichtsanalyse geschrieben. Echt, auf der anderen Schule war das immer eine 5. Nein, da sind wir ja ganz weit weg entfernt. Echt, meine sie wirklich. Also ein echtes Beispiel, ne? Also es hat mich 3 Minuten Überzeugungsarbeit gekostet. Und danach war die aber einen Meter größer, ne?
Was mir da noch einfällt, auch als Tipp für die Eltern so, ich finde, was es dann noch wirksamer macht, ist tatsächlich darauf zu achten, dass man so ein Lob nicht nebenher gibt, sondern wirklich zum Kind geht, ne, und dem Kind in die Augen schaut und dann sein Lob spricht. Also das ist eigentlich, ja, da habe ich das Gefühl, das findet direkt Eingang ins Kind irgendwie. Und dann oft machen wir es aber dann doch nebenbei irgendwie, ne, während ich den Kühlschrank einräume oder das Essen koche oder so. Und aber da sich kurz diesen Moment zu nehmen, so ein Moment für Papa, Mama und das Kind eben, und das dann sozusagen so zu überreichen, dem Kind, ne, so zu übergeben, macht es unglaublich wirksam.
Und apropos überreichen, du kannst da sogar die Königsdisziplin draus machen und kannst ein altes Marmeladenglas nehmen und dann aufschreiben, entweder jeden Tag oder am Abschluss der Woche, wie auch immer man das ressourcentechnisch auch schafft, auch da Druck bitte rausnehmen. Was hat dieses Kind gut geschafft an diesem Tag, in der Woche, was auch immer? Und dann immer so ein Zettelchen reinlegen in dieses Marmeladenglas. Und dann wiederum am Ende der Woche, am Ende des Monats, mal zu gucken, hey, guck mal, das hast du jetzt gerade alles geschafft.
Mhm. Schöne Idee. Super. Was mir auch noch aufgefallen ist, als ich dein Buch gelesen habe, ist, und das finde ich unglaublich toll, weil ich mich jetzt da auch als jemanden sehen würde, der versucht dafür immer wieder hinzuwirken ist, dass du an mehreren Stellen sagst, dass es wichtig ist oder dass man sich erstmal bewusst macht, dass man die Dinge nicht alleine schaffen muss, so, sondern dass man sich ruhig Hilfe von außen holen darf. Und das ist, gerade wenn wir auch nochmal daran denken, an die psychisch belasteten Kinder, unglaublich wichtig, ne? Dass sie verstehen, du bist nicht alleine und du musst diese Dinge nicht alleine mit dir ausmachen und dass es Angebote gibt. Und ich denke dann halt eben auch immer noch ein bisschen größer und denke dann sehr schnell an diese multiprofessionellen Teams. Und ich würde sie mir so sehr wünschen in der Schule, ja. Und ich merke aber trotzdem, also zum Beispiel jetzt in Heidelberg, wo ich ja Lehrkraft bin, die Entwicklung geht dann eher doch in die andere Richtung, wo wir dann sozusagen drum kämpfen müssen, dass man uns die Leute eben nicht an den Schulen abzieht. Ja. Und das ist so verrückt irgendwie. Und ich finde es so schön, dass du dich dafür stark machst in deinem Buch, dass wir diese Teams brauchen. Und du nutzt sie auch direkt für dein Buch. Es gibt immer wieder kurze Zitate von Experten, die dort ihre Fachexpertise zum Ausdruck bringen. Unter anderem auch von Professor Dr. Jürgen Schmitz. Und ich habe mir da ein Zitat rausgeschrieben, was ich einfach unglaublich gut finde. Und das möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Es ist bezeichnend, dass in unserem Schulsystem ein Schüler mit Note 1, der aber psychisch total am Ende ist, als größerer Erfolgsfall gilt als ein Schüler mit einer 3. Und als Lehrkraft mit 20 Jahren Erfahrung, die ich fast habe, muss ich sagen, ja, das stimmt, das ist eine Wahrheit. Und diese Wahrheit, die tut tatsächlich weh. Ich habe das gelesen und es hat mir echt ein bisschen wehgetan. So. Und wir müssen unbedingt, und diese Frage ergibt sich dann daraus, die ich dir jetzt auch nochmal stellen möchte, wir müssen da zu einer anderen Haltung, zu einer anderen Denkweise kommen. Dieser Leistungs- und Erfolgsbegriff, der dahinter steckt, der muss neu überdacht werden. Wir müssen ihn hinbringen zu, ja, dass wir mehr diesen individuellen Fortschritt sehen. Kannst du dazu vielleicht auch nochmal so ein kurzes Plädoyer halten, Matthias?
Das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich habe tatsächlich gerade Gänsehaut bekommen. weil es ist genau das einfach, ja, dass wir denken immer, ja, hey, super, du hast eine 1 geschafft. Ja, toll. Also ist schön und ich freue mich mit, tatsächlich. Mhm. Ja. Aber derjenige, der jetzt in dem Beispiel von Julian Schmitz eine 3 geschafft hat, den loben wir dann oftmals gar nicht mehr, obwohl der aber vielleicht sich sogar noch mehr angestrengt hat, noch mehr gelernt hat als der oder die mit einer 1. Mhm. Und das vergessen wir oftmals. Also heißt nicht, dass die 1 keine Anstrengung ist, ne? Aber die anderen dürfen wir halt auch nicht vergessen. Genauso, wenn jemand von einer 5 auf eine 4 oder wir machen es mal noch kleinschrittiger, auf eine 4 bis 5 kommt. Das ist für diejenigen, die auf einer 5 standen, so ein riesiger Kraftakt oftmals. Weil es gibt ja einen Grund, warum da eine 5 steht. Weil ich habe es nicht verstanden. Ich finde keinen Zugang. Mir geht es vielleicht wirklich gerade nicht gut und deswegen habe ich die Noten. Und was das jetzt für eine Anstrengung ist, aus dieser Haltung heraus sich zu verbessern, ist deutlich anstrengender, als aus einer Stärke heraus, jetzt nehme ich mal die 2, sich auf eine 1 zu ziehen. Mhm. Und das, finde ich, muss wieder mehr gewürdigt werden. Und das ist das, was Noten halt nicht abbilden. Und da braucht es uns als Lehrkräfte und als Eltern, die genau diese Anstrengung dann sehen und wieder loben, damit Kinder und Jugendliche sehen, krass, ich war gerade wirksam, auch wenn es auf dem Papier in der Ziffer gerade nicht rüberkommt.
Ja, es kotzt mich auch einfach so an, das muss ich wirklich so sagen, dass letztendlich dieses System das eben nicht abbildet, diesen individuellen Fortschritt. Du bist ja auch Lehrkraft in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber zum Zeugnis kann dann ja auch oft ein Preis oder ein Lob verliehen werden, wenn du eben keine 3 hast. Ich finde, das ist das allererste, was wir mal abschaffen müssten. Weil all die Kinder, ja, die dann es aber geschafft haben, sich zu verbessern, kriegen nachher noch so eine kurze Randbemerkung. Ja, also die werden nicht vorne gewürdigt, weil sie ihr Lob oder ihren Preis bekommen. Kriegen aber noch kurz eine Randbemerkung. Ja, und alle anderen, die sich angestrengt haben, den gratulieren wir auch dazu. Aber wie fühlt sich das Kind in dem Moment, weißt du? Und ich finde, das zeigt das ganze Problem. Und da müssen wir echt mal anfangen, diese ganzen, diesen, diese Strukturen einfach abzubauen. Im besten Sinne von der Bildungsbaustelle. Ich denke da gerade an einen anderen Podcast, aber müsste man echt einfach mal abfracken. So. Ja, genau. Grüße raus. Ja, die müsste man echt mal abfracken da. Ja, also das damit geht's doch eigentlich los.
Ja, und die Spitze des Eisberges ist ja, manche Kommunen machen ja dann auch nochmal einen extra Schulpreis der Stadt oder so. Mhm. Und da muss dann aber nicht nur das Zeugnis stimmen, also im Notendurchschnitt, sondern da muss man sich dann auch noch zusätzlich sozial engagieren. Mhm. Im Deutschen Roten Kreuz, Jugendgemeinderat, whatever you want, ja. Mhm. Das ist dann die Kombination, wo ich mir denke, hä? Und was ist mit denen, die sich da trotzdem engagieren, aber halt vielleicht jetzt nur in Anführungszeichen einen Dreierschnitt haben? Ich verstehe es nicht. Ja. Das finde ich so schade. Ja.
Ja. Das ist eines von vielen Themen, mit denen du dich in deinem neuen Buch auseinandersetzt. Also nochmal, das Buch heißt Wenn Schule stresst, so hilfst du deinem Kind bei Leistungsdruck, Ängsten und zu hohen Erwartungen. Erscheint im Humboldt Verlag. Und es ist ein Buch, wo man ja das dringende Bedürfnis hat, sich einen Textmarker zur Hand zu nehmen und einige Stellen doch zu markieren, denn es steckt ganz viel drin, was man sowohl als Papa, als Mama, aber auch als jemand, der in Erziehung und Bildung unterwegs ist, tatsächlich mitnehmen kann. Und ich möchte da wirklich zu einladen, dieses Buch sich zu besorgen, reinzulesen und ja, an seiner eigenen Haltung zu arbeiten. Dazu lädt dieses Buch ein. Darum ist es dir wirklich gelungen, ein richtig schönes, fantastisches Buch zu schreiben, zu dem ich dir an der Stelle auch nochmal gratulieren möchte, Matthias.
Vielen Dank.
Genau. Jetzt finde ich, ist mal Zeit, die Rolle zu tauschen. Und wir springen mal über in das schnelle Entweder-Oder.
Das schnelle Entweder-Oder.
Matthias, jetzt bin ich gespannt auf deine Fragen.
Ich habe meine Hausaufgabe gemacht.
Schön, obwohl du sie nicht magst.
Willst du leicht oder schwer anfangen?
Ich bin, mir ist das total egal.
Das war schon fast die erste Entweder-Oder-Frage. Okay, pass auf. Buch lesen oder Buch hören?
Hören.
Siebträgermaschine oder Kaffeevollautomat?
Siebträgermaschine.
Das war so klar. Okay, jetzt schwierig. Didakta oder Biko?
Biko.
Oh, komm schneller als gedacht.
Ja, was soll ich da machen, Matthias? Ich bin ein Kind der AIM, würde ich mal so sagen. Und ich finde manchmal so, wenn du bestimmte Inputs in kleineren Portionen bekommst und es dich nicht so ganz übermannt und überwältigt an Angebot, finde ich für mich manchmal zugänglicher als das ganz große, breite Spektrum, das so auf einen einwirkt. Deswegen, ja. Ja, schön, vielen Dank. Matthias, jetzt zum Ende ganz kurz noch, worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber das interessiert sicherlich auch. Könntest du nochmal ganz kurz beschreiben, wie dein Buch eigentlich aufgebaut ist? Einfach, dass man da schon mal einen Eindruck bekommt.
Ja, letztendlich habe ich als allererstes mir so ein bisschen angeguckt, was ist denn eigentlich unsere Leistungsgesellschaft für eine Gesellschaft? Also sind wir überhaupt noch eine Leistungsgesellschaft und woher kommt das Ganze? Das ist so der Aufmacher. Dann habe ich mir die verschiedenen Druckquellen angeguckt, also was überhaupt alles so diesen Druck auslöst. Im nächsten Schritt dann auch, okay, was wären denn so Alarmsignale, wo ich merke, okay, das ist jetzt wirklich, mein Kind ist wirklich gestresst und zwar nicht im Sinne von, naja, das ist jetzt mal kurz so, sondern dauerhaft. Was kann das dann wiederum auslösen und welche Auswege habe ich denn dann da? Mhm.
Gut, schön. Also, falls jemand das so nicht mitbekommen hat, ich sage es nochmal, wenn Schule stresst, so hilfst du deinem Kind bei Leistungsdruck, Ängsten und zu hohen Erwartungen. Erscheint im Humboldt Verlag. Ab Februar 2026 und wir laden hierzu herzlich ein. Matthias, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Mir auch, danke.
Man muss dazu sagen, du bist ja auch normale Lehrkraft. Du nimmst dir diese Zeit nebenher. Du dankst auch immer ganz fleißig deiner Schulleitung. Auch das habe ich dem Buch entnommen, die dir da auch Freiräume bietet. Da habe ich gedacht, Mensch, so eine Schulleitung wünscht man sich doch. Also du wirst auch unterstützt und richtest diesen Dank auch in deinem Buch. Und sich bedanken zu können und Dank auch anzunehmen, finde ich, sind auch zwei ganz wichtige Fähigkeiten. Also ich bedanke mich und hoffe, du nimmst meinen Dank an, dass du dir diese Zeit genommen hast, und wünsche dir für alles, was jetzt kommt und auch im Rahmen deines neuen Buches, ganz viel positive, bestärkende Rückmeldungen.
Vielen lieben Dank dir.
Over and out.